Es gab Zeiten, da konnte man mit dem Wort Treibhausgase eine mittlere Panik auslösen. Diese sollen für die Erwärmung der Temperatur an der Erdoberfläche sorgen, für steigende Meeresspiegel und einen Rückgang der Biodiversität. Kurz, die Gase seien ein Treiber beim Klimawandel. Nun gibt es in den USA bei führender Stelle ein Umdenken. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat vorgeschlagen, Treibhausgase nicht mehr als gesundheitsschädlich einzustufen. Denn die sogenannte Gefährdungsfeststellung von 2009 sei rechtlich fehlerhaft und habe wirtschaftliche Schäden verursacht. Unter anderem werden nun Fördergelder für Programme zur Bekämpfung des Treibhauseffekts gestrichen. Wie ist diese Entscheidung zu bewerten und was heißt sie für die Klimapolitik weltweit? Dazu begrüße ich Dr. Axel Göring, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Autor beim Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE. Guten Tag, Herr Göring.
Ja, guten Tag, Grüße aus Jena.
Herr Göring, zunächst zum Absender der Botschaft. Wer oder was ist diese EPA überhaupt? Wie einflussreich und vor allem auch wie unabhängig ist sie?
Ja, die EPA können Sie mit dem deutschen Umweltbundesamt in Dessau vergleichen, hat ähnliche Aufgaben und eine ähnliche Macht. Und sie ist natürlich eine politisch abhängige Bundesbehörde, die das macht, was von der aktuellen Regierung vorgegeben wird. Also sie ist eine rein politische und nicht unbedingt wissenschaftliche Institution.
Und auf welchen Erkenntnissen oder Beurteilungen kommt diese Agentur denn jetzt zum Schluss, die Einstufung von 2009 bezüglich Treibhausgasen sei falsch? Was liegt da Neues vor, allenfalls an Daten?
Da liegt überhaupt nichts Neues vor. Barack Obama hat ja 2009 versucht, die neue Klimaschutzpolitik der USA via Gesetzgebungsverfahren im Parlament durchzusetzen. Aber dass selbst aus seiner eigenen Partei stammende Senatoren und andere Politiker gibt, die in Kohlestaaten ihre Heimat haben, war davon auszugehen, dass das im Parlament nicht durchgehen würde. Und deswegen hat er dann den administrativen Weg über die EPA gewählt und einfach per Ordre de Obama CO2 als Schadstoff einstufen lassen, ähnlich wie andere Stoffe, die in den Emissionen von Verkehr und Industrie enthalten sind, zum Beispiel Schwefelstoffe. Das ist natürlich falsch, ne? Also Kohlendioxid, das ist ein Verbrennungsprodukt, das auch wir Menschen ausatmen. Manche sagen sogar, das ist das Element oder die Verbindung des Lebens, weil die Pflanzen um uns herum brauchen CO2, um sich überhaupt selber aufzubauen und die Nahrung für uns bereitzustellen.
Es gab Medien, unter anderem das ZDF, welche die Meldung über diese neue Entwicklung, diese Entscheidung schön dramatisch mit Bildern von Waldbränden illustriert haben. Man hält also daran fest, Treibhausgase gleich Klimawandelbetreiber und das ist jetzt ganz schädlich, was jetzt passiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ist der Entscheid dieser Behörde eigentlich nur eine Korrektur von früheren Fehleinschätzungen oder übertriebenen Einschätzungen?
Ja, das ist eine politische Entscheidung. Da ging es eigentlich gar nicht um Wissenschaft. Da ging es eher um die Durchsetzung von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Weil wenn ich Kohlendioxid als Schadstoff einstufe, dann können natürlich viele Profiteure da ihr Geschäft damit machen. Wenn ich das im Gesetzgebungsverfahren gemacht hätte, wäre das vielleicht noch wirksamer gewesen, aber hätte sehr viel länger gedauert und wäre unwahrscheinlicher gewesen, dass ich das durchbekomme. Ich hatte mich also gestern mit einem Juristen nochmal darüber ausgetauscht, wie genau sieht das eigentlich aus, welche Folgen hat das? Und er sagte mir ganz klar, das ist eine politisch-administrative Entscheidung, die keine Gesetzeskraft hat und die einfach zurückgenommen werden kann. Also so wie Obama das jetzt einfach gesagt hat, CO2 ist ein Schadstoff, können das seine Nachfolger dann natürlich auch wieder zurücknehmen. Die Frage ist, ob die Profiteure dagegen klagen können und da habe ich mal recherchiert und ihn noch mal gefragt. Er hat gesagt, ja, können Sie. Also es ist nicht so einfach. Die Rückabwicklung nach 16 Jahren CO2-Schadstoffeinstufung ist nicht so schnell und leicht, wie man das gerne hätte oder das denkt.
Sie haben jetzt mehrfach von Profiteuren gesprochen, also Profiteure der alten Einschätzung der Schädlichkeit dieser Treibhausgase. Wer ist das konkret und wie kann man profitieren von dieser Einschätzung?
Die Liste ist kilometerlang. Ich nehme mal die größten. Dann nehmen wir zum Beispiel Tesla und Elon Musk. Elon Musk hat Milliarden damit gemacht, dass er Klimazertifikate verkaufen konnte, weil seine Autos zumindest per Definition klimaneutral sind, ne? Weil Elektroautos ja keine direkten Emissionen haben. Diese Klimazertifikate, die haben in den USA allerdings schon wieder deutlich abgenommen. Nur Deutschland ist mit der Börse in Leipzig da noch natürlich ganz vorne. Also mit Klimaschutzzertifikaten können sie zumindest in Europa und Deutschland noch sehr viel Geld machen. Ein RWE-Mitarbeiter hat mir mal erzählt, der wertvollste Besitz des RWEs sind CO2-Zertifikate. Die sind milliardenwert. Eine weitere wichtige Profiteursgruppe, die in den letzten Monaten und Jahren bekannter geworden ist, das sind diese ganzen NGOs, die es in Brüssel und Berlin gibt. Wir hatten jetzt zum Beispiel auf der EIKE-Seite gerade das Thema LIFE. Das ist das LIFE-Programm der Europäischen Union. Da werden sehr viele, sehr kleine, völlig unbekannte Nichtregierungsorganisationen genannt, die von der Europäischen Union da mehrere hunderttausend Euro im Jahr bekommen. Die dritte große Profiteursgruppe, die hinzukommt, sind die Klimaschützer in der Lokalpolitik oder an den Universitäten. Da gibt es auch jede Menge Jobs mit sehr fragwürdiger Effizienz. Die vierte Gruppe, das sind die Windkraftbetreiber oder die Photovoltaikbetreiber, die meist in der Provinz unweit von Siedlungen dann ihre Anlagen errichten. Also da fließen über die Jahre Milliarden und Billionen Euro durch Klimaschutzpolitik in die Taschen von Profiteuren, die dem Land eigentlich überhaupt nichts zu bieten haben.
Die Neubeurteilung, die ist ja nur ein Mosaikstein in einer Reihe von Maßnahmen. Stichwort der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, die Neudefinition von CO2 als Teil des natürlichen Kreislaufs. Würden Sie als Beobachter so weit gehen, von einem eigentlichen Kurswechsel in der US-Klimapolitik zu sprechen? Einige sprechen auch von einem Paukenschlag.
Was die USA angeht, würde ich das unterstützen, das ist ein Paukenschlag. International, vor allem auf Europa bezogen, wäre ich da sehr vorsichtig, weil es gibt hier in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland, sehr viele Profiteure, die ich ja gerade erwähnt habe, und die haben eine gewaltige politische Macht. Und auch wenn ein Donald Trump nicht gerade machtlos ist innerhalb Europas, sitzen die Leute an den Schalthebeln der Macht und werden ihre Millionen und Milliarden so leicht nicht drangeben. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wenn ein politischer Wille da ist, dann geschehen gewisse Dinge, beziehungsweise andere Dinge unterbleiben.
Es ging ja bei dieser Entscheidung nicht nur darum, eine Gefährdungseinstufung wieder rückgängig zu machen, die offensichtlich eben gar keine Gefährdung hinter sich weiß, sondern auch die wirtschaftlichen Schäden zu korrigieren, die daraus entsprungen sind. Das heißt also, diese neue US-Klimapolitik, die ist auch darauf ausgelegt, die wirtschaftlichen Nachteile gegenüber China auszugleichen. Dort hat man ja auch eher eine pragmatische Energiepolitik. Ich denke, das spielt schon auch mit bei den USA, oder wie sehen Sie das?
Ja, wenn Sie sagen pragmatische Sicht, das ist natürlich ein schöner Euphemismus. Ich meine, die Chinesen gelten offiziell immer noch als Entwicklungsland und sind deswegen durch das Pariser Klimaabkommen zu rein gar nichts gezwungen. Das sind ja die größten Emittenten der Welt sogar. Man kann es als Wirtschaftskrieg oder vielleicht als Wirtschaftskonkurrenz bezeichnen. Wenn man da irgendeine Sicht in der UN zum Beispiel auf Weltklimakonferenzen fördert, die nur den wirtschaftlichen Konkurrenten dazu zwingen, bestimmte Regelungen einzuhalten, die man aber selber nicht einhalten muss, hat man gewaltige Vorteile. Das ist richtig. Das hat Trump und seine Regierung haben das erkannt und wollen jetzt vielleicht keine Vorteile haben, sondern einfach nur wieder auf Augenhöhe zurück. Wenn die Chinesen so schmutzig produzieren können, wie sie wollen, und die USA das dann auch machen, dann ist wieder eine gewisse Fairness eingezogen. Leider ist das in Deutschland nicht der Fall, weil wir wissen ja, dass unsere Industrie jetzt entweder das Land verlässt oder schlicht pleite geht und abbaut.
Sie haben bereits diesen Konkurrenzkampf erwähnt und auch die Tatsache, dass Deutschland ja eben als eines der letzten Länder an diesen ambitionierten Zielen der Klimarettung festhält. Jetzt wird der wirtschaftliche Druck aber steigen, wenn die USA eben da auch in diese Richtung marschieren und sagen, nee, das machen wir so nicht mehr weiter. Könnte das letztlich die Bruchstelle sein, die dafür sorgt, dass diese Klimapolitik sich auch in Deutschland ändert?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aufgrund der Verflechtungen und der politischen Macht der NGOs würde ich da allerdings nicht drauf wetten. Ich denke, das Einzige, was unsere Politiker und Eliten hier in Deutschland oder in Brüssel dazu bringen könnte, ihre bisherige Klimapolitik zu überdenken, ist wirklich der Druck durch die Bürger von unten. Der baut sich allerdings auf. Also wir kriegen ja hier bei Eike öfters mal Anrufe von Leuten, die unsere Artikel lesen, die ein Problem haben. Jetzt habe ich gerade was aus der Nähe von Stuttgart, aus Reutlingen gehört. Da werden mehrere Windräder recht nah an Siedlungen herangebaut. Und die Verwaltung dort und der Bürgermeister, die finden das gut, weil es da Steuern gibt, Vorteile gibt. Aber die Anwohner, die das zu bezahlen haben, die wesentlich mehr sind, die sind dagegen. Und ich meine, Reutlingen ist da nur die Spitze des Eisbergs oder die Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs. Wenn man sich mit den Leuten vor Ort unterhält, es brodelt und kracht. Also wenn sich das langsam politisch von unten nach oben bewegt, könnte das irgendwann dann auch in der Bundespolitik oder in Brüssel ankommen.
Sie beim Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE, und viele Leute, die auch der gleichen Auffassung sind wie Sie, Sie kämpfen ja damit oder haben in der Vergangenheit immer wieder damit gekämpft, dass Sie als Leugner diffamiert wurden, dass man einfach als Klimaskeptiker abgeschrieben wurde. Solche Entscheide wie jetzt in den USA, wo man ein altes Dogma wie diese Treibhausgase irgendwo eben plötzlich neu beurteilt. Gibt das irgendwie Anlass zur Hoffnung, dass Leute wie Sie jetzt ihre Ansichten freier äußern können, dass man jetzt mit diesen Kampfbegriffen wie Leugner irgendwo aufhört, oder ist da wieder die Hoffnung der Vater des Gedanken?
Ja, es ist natürlich. Allerdings, es gibt auch in der Realität gewisse Anlässe für Hoffnung. Also wir bemerken, dass das Thema Klima jetzt in der Politik oder in den Medien nicht mehr ganz die Rolle spielt. Das sagt ja sogar Luisa Neubauer, ne? Die hat sich ja in einem Tweet bei Twitter X darüber sogar beschwert, dass im letzten Bundestagswahlkampf Anfang des Jahres das Thema Klima keine Rolle mehr spielte. Also man merkt schon, dass die mächtigen Parteien merken, dass den Leuten das Thema mittlerweile über ist oder weil die Menschen merken, dass sie es bezahlen müssen, was die Eliten wollen, dass man sie damit am besten nicht mehr provoziert und reizt. Und von daher, es deutet sich in Deutschland auch ein Umschwung an, aber der kommt wirklich eben von unten, von der Masse der Leute, die das bezahlen, und die sind leider politisch erstmal nicht mächtig. Also die Leute, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, das sind die Profiteure oder die Freunde der Profiteure, und die haben noch ein gewaltiges Übergewicht. Also es dauert noch. Wenn ein Umschwung tatsächlich in den nächsten Jahren ansteht, der wird wahrscheinlich auch nicht so ein Paukenschlag wie in den USA sein. Das wird alles hier sehr viel langsamer und nicht auf einmal sehr positiv laufen.
Der Treibhauseffekt ist offensichtlich nicht das, als was er uns dauernd verkauft wurde. Gibt es weitere solche Glaubenssätze, Themen innerhalb der Klimapolitik, wo Sie sagen, dass wir früher oder später auch irgendwo fallen?
Ja, ich meine, die angebliche massive Aufwärmung durch CO2, das ist so der zentrale Punkt, der sich dann so verästelt wie ein Spinnennetz. Da gibt es dann alle möglichen Überzeugungen. Früher hieß es dann immer, die Meeresspiegel würden steigen und der Kölner Dom steht dann im Mittelmeer beziehungsweise in der Nordsee. Es gibt riesige Flüchtlingsströme und die Dürre, wir werden ja alle verdursten und die Landwirtschaft wird zusammenbrechen. Davon ist man jetzt mittlerweile wieder abgekommen, weil wir in den letzten Jahren dann doch eher milde und feuchte Sommer haben, vor allem in diesem Jahr. Und deswegen versuchen dann die Profiteure mit anderen Erzählungen bei den Bürgern zu punkten. Im Augenblick sind es ja die Extremwetter, ne, die angeblich sehr paradox auftreten. Also wir haben jetzt keine Dürre mehr, sondern zu viel Wasser. Das kommt dann komischerweise auch von der Hitze. Ich meine, diese Erzählungen, ich denke, die glauben die Leute immer weniger. Ne? Also wenn gestern noch das eine erzählt wird und heute 180 Grad Wende exakt das andere, da muss man schon dran glauben wollen und selber Profiteur sein. Wenn man hingegen neutraler Beobachter ist oder sogar die Schose eher bezahlen darf, ist man da eher kritisch. Auch von daher ist, denke ich, in der breiten Bevölkerung in Deutschland ein Umschwung in der Ideologie, kündigt sich an oder ist sichtbar.
Sie hörten Dr. Axel Göring vom Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.